Dieser Podcast ist für ZuhörerInnen ab 18 Jahren bestimmt.
Erotikforum FM.
Offen, ehrlich, intim.
Was ich jeder Frau empfehlen würde, ist, macht ein Vulva-Shooting. So wie eben das in Hollywood ist, ja, dann küsst man sich zweimal, dann werden einem die Kleider vom Leib gerissen. Zu sagen, was will ich denn ausprobieren, was interessiert mich, eine Diskussion über Konsens zu führen. Ich kriege mittlerweile ein bisschen eine persönliche Krise, wenn jemand von starken Frauen spricht. Was sind dann die Schwachen? Wenn einmal das Feuer einer Frau entfacht ist, dann geht es meistens ziemlich runter.
Meine Lieben, zum heutigen Podcast ist Natascha Dieter-Berger zu Gast. Sie ist Psychotherapeutin und wir hatten heute das Thema Frau im Zentrum mit so einigen Fragen quer durch die Themenvielfalt der spannenden Sexualität. Hört rein und sollten bei euch auch Fragen auftauchen, schreibt unter podcast@erotikforum.fm. Wir führen immer wieder Expertinnengespräche, so wie mit Natascha gleich jetzt. Natascha, du bist Psychotherapeutin, Sexologin, klinische Sexologin. Ich möchte gleich mal mit einer ganz, ganz interessanten Frage starten. Was denkst du, ist das größte Missverständnis über Sexualität in unserer Gesellschaft?
Das heißt, wir fangen gleich einmal mit den großen Fragestellungen an. Ja, danke Jenny für die Einladung, das freut mich. Ich glaube, das größte Missverständnis unserer Zeit ist, dass wir das Gefühl haben, sicher auch von Hollywood etc. beeinflusst, dass Sex immer sofort super leicht gehen muss und wenn irgendwas nicht gleich auf Anhieb passt, dann passt die Person halt einfach auch nicht. Und was wir sehr oft übersehen, ist, dass auch Sex erlernbar ist und ein Skill sein kann, den wir einfach trainieren können und schauen können, was uns denn wichtig ist, auf was reagieren wir, wie. Und ich glaube, dass das eines der wesentlichen Missverständnisse ist.
Welche Rolle spielt denn dabei Kommunikation, wenn du mir das schon so sagst? Dann denke ich daran, dass es oftmals fehlende Kommunikation auch in der Gesellschaft gibt. Welche Rolle spielt Kommunikation in einer gesunden sexuellen Beziehung oder auch in der Gesellschaft?
Ich finde, Kommunikation spielt immer eine riesige Rolle. So wie ich meine Sprache verwende und eben die Grenze meiner Sprache sind auch die Grenzen meiner Welt, ich zitiere da einfach sehr gerne Wittgenstein, ja, ist das natürlich auch, was Beziehung und Sex angeht, ein wesentliches Thema. Ja. Und ich als Psychotherapeutin, ich weiß, es gibt Menschen, die sagen, man kann auch Dinge zerreden. Ich verstehe das immer nicht.
Ja, da bin ich auf deiner Welle. Ja.
Und ich finde zum Beispiel, Vagina ist ja mittlerweile auch bekannt, ist der Innenteil der weiblichen Geschlechtsorgane, ja. Und wir haben oft kein Bild oder das Bild ist oft ein Loch und wir haben eben auch in der Sexologie, sagen wir, die Vagina ist ein Muskelschlauch. Kein Schlauchmuskel, sondern ein Muskelschlauch, ja. Und das macht einen wesentlichen Unterschied, weil der dadurch auch aktiver werden und es ist nicht nur was, wo man was reinstecken kann, sondern mit dem man auch aktiv was tun kann, ne?
Das ist nämlich, und das bringt mich zur nächsten Frage, welche Tipps hast du für Frauen, die sich in ihrer Sexualität unsicher fühlen? Das gibt's oft, ich höre das oft, dass Frauen sich eben gerade mit dem Geschlechtsteil, manche können es nicht mal aussprechen.
Den ersten Tipp, ich weiß aber, dass das trotzdem schon sehr high level ist, was ich jeder Frau empfehlen würde, ist, macht's ein Vulva-Shooting. Geht zu einem professionellen Fotografen und lasst euch eure intimsten Bodyparts im richtigen Licht abfotografieren. Das macht einfach was mit dir, wenn du, ich glaube schon, es macht so einen wesentlichen Unterschied. Männer können ihr Geschlechtsteil viel besser in die Hand nehmen, vergleichen in der Dusche etc. Da haben wir einfach einen wahnsinnigen Nachteil. Und natürlich können wir uns vor den Spiegel setzen oder auf einen Spiegel setzen und schauen, aber das ist einfach nicht das Gleiche, weil du dann von den Perspektiven auch eingeschränkt bist, sondern lasst euch fotografieren.
Ist ein wirklich interessanter Tipp, muss ich mal drüber nachdenken. Also es ist durchaus, hat es ein bisschen eine, wie soll ich sagen, also man es ist ungewöhnlich, aber ja.
Ich denke gerne um die Ecke.
Ich merk's, ja.
Ja.
Was sagst du, wenn ich zu dir sag, kennst du den männlichen Penisstolz und die weibliche Scham? Also kannst du damit was anfangen, wenn ich dir diese beiden, also ich erlebe das oft, dass Männer sehr proud sind, sagen, ja, ich habe so und so viel Zentimeter und ich habe so einen Durchmesser und ich bin glücklich mit meinem Glied. Frauen hingegen oftmals eben dieses Schambesetzte haben.
Das heißt ja auch Schambereich, ne?
Oder aber zumindest ist ja beim Mann auch ein Schambereich, interessanterweise. Wo ist da der Unterschied? Das frage ich mich immer wieder mal.
Ja, ist eine gute Frage. Ich bin ja auch eben sehr dafür, dass wir eben nicht mehr Schamlippen sagen, sondern eben Vulvalippen und dass es dann, es macht einfach so einen wesentlichen Unterschied, welche Worte ich verwende und ich glaube schon, dass uns über die Jahrhunderte einfach eingedrillt worden ist und ich meine, der Frauen wurde ja eine Zeit lang sogar Sexualität abgesprochen oder sexuelle Gelüste und wir wissen ja mittlerweile, dass das gar nicht stimmt, aber natürlich ist es für Männer in früheren Zeiten sehr viel einfacher gewesen, wenn die Frau keine eigenen sexuellen Bedürfnisse hat, dann wäre es natürlich klar, dass wir nur dazu da sind, die der Männer zu befriedigen. Also ja. Kann das Leben bis zu einem gewissen Grad einfacher machen für die Männer. Ich glaube zwar, dass eine Frau, die ihre Sexualität, ihre Lust gut leben kann, sehr viel interessanter ist, aber sicher nicht einfacher.
Jetzt ist ja auch bei Frauen oftmals das Thema Geburt, Schwangerschaft. Meine Frage wäre an dich, wie können denn Frauen nach der Geburt ihre sexuelle Gesundheit auch wieder herstellen oder wie sagt man, da wieder ein ganz anderes Gefühl dazu bekommen?
Da würde ich einfach an meine Kolleginnen und Kollegen in der Physiotherapie auch verweisen, weil wenn man spezielle Beckenbodenübungen machen kann und so und da einfach wieder retour. Ich glaube halt von einer psychischen Ebene, weil da gilt es auch, natürlich Körper, Seele, Geist ist immer eine Einheit und hat Wechselwirkungen aufeinander, aber gerade nach einer Geburt, das ist natürlich ein schweres Ding für den Körper. Je nach wie es da verlaufen ist, gibt es vielleicht auch eben physiologische Dinge zu beachten. Und auf einer psychologischen Ebene und einer psychotherapeutischen Ebene ist auch ganz klar, wenn ich dann ein kleines Kind habe und das ständig die ganze Zeit an mir dranhängt, das muss ich säugen etc. etc. Das macht ja auch was mit meinem Körpergefühl und ich verstehe alle jungen Mütter oder auch ältere Mütter, die dann vielleicht nicht so den Bock einfach auf Sex haben, wenn sie eh die ganze Zeit vielleicht kleine Kinder auf sich draufhängen haben und dann hat man am Abend vielleicht nicht unbedingt auch noch gerade Lust, dass jetzt der nächste halt ältere Mann an den eigenen Nippeln hängt. Also vollstes Verständnis.
Ja, ja.
Und dann aber natürlich auch Verständnis für die Männer, weil ja dann oft diese Symbiose zwischen Mutter und Kind oder Mutter und Kind stattfindet und die Männer da fast schon ein bisschen rausfallen, ja, mit ihren Bedürfnissen. Und das gehört natürlich genauso die Männer gestärkt und zu schauen, okay, wie können wir deren Bedürfnis einfach dann auch mehr hereinnehmen.
Meine Liebe, Thema Depression und Libido. Welche Wege gibt es denn, um die Libido trotz einer Depression zu stärken? Oder wie wirkt vielleicht mal grundsätzlich Depression auf die Libido?
Das ist ein bekannter Nebeneffekt, dass bei Depressionen die Libido einfach leidet. Das kommt auch auf die Medikamente an, wenn es Medikamente gibt. Ja, also bei Männern sind dann erektile Dysfunktion aufgrund von Medikamenten ja auch eine bekannte Nebenwirkung. Das heißt, da muss man einfach schauen, erstens, wie man sich einstellt. Und manchmal gilt es schon, auch wirklich abzuwägen, was ist jetzt das Größere, wo ist der Leidensdruck größer. Und bitte unbedingt immer auch mit den Ärztinnen und Ärzten besprechen. Klar, dass man sagt, vielleicht gibt es Alternativen zu den Medikamenten. Und generell, ob jetzt Depression oder in einem nicht krankhaften Setting, finde ich, ist immer der Umgang mit Lust, würde ich sagen, sich einfach langsam zu nähern und sich eben nicht überfordern zu lassen und gleich immer komplett so wie eben das in Hollywood ist, ja, dann küsst man sich zweimal, dann werden einem die Kleider vom Leib gerissen und dann gibt's halt Geschlechtsverkehr mit Penetration.
Ja. Es muss nicht immer der Weg sein.
Ja. Ganz genau, ja. Ich bin eher der Fan, sich langsam anzunähern, ja, weil kann ich einen Kuss genießen? Kann ich eine Berührung genießen? Wo mag ich denn wie berührt werden? Ja, also wir haben ja, das Leben ist einfach unfair und ungerecht. Das ist einfach so. Ja. Weil wenn wir Frauen, natürlich sprechen wir jetzt in Klischees, aber wenn wir Frauen Sex wollen, dann ist das das Beste, wenn wir den Männern einfach direkt sagen, was Sache ist, oder wir können ihnen einfach in den Schritt greifen, und die meisten, nicht alle würden es, wenn das halt jetzt unsere Beziehung ist, natürlich nicht jemand Fremder, keine Frage, ja. Die meisten werden das eher gut finden, das ist eine coole Aufforderung und die mögen diesen direkten Ansatz. Generell gesprochen eher gerne, hingegen, wenn man das bei Frauen macht, ist es eher nicht so, sondern müssen sich die Männer ein bisschen mehr anstrengen, wenn wir jetzt auch bei dieser Mononormativität bleiben und Heteronormativität zwischen Mann und Frau. Ja.
Mhm. Zum Thema BDSM. Du bist ja in dem Verein Kappa, Kink Awareness, Poly Awareness. Es scheint mir, dass sich immer mehr Menschen für BDSM interessieren. Ist das denn wirklich real so? Und wenn ja, was denkst du, warum ist das so?
Kappa als Kink Aware Professional Association haben wir einfach gegründet, weil wir eben mitbekommen haben, dass es immer mehr Menschen gibt, die sich dafür interessieren und die sich dann aber mit diesen Themen nicht trauen, Professionistinnen aufzusuchen, weil sie Angst vor Verurteilungen haben, ob das jetzt in der Psychotherapie ist, ob das beim Arzt ist, wenn ich mit meinen blauen Flecken zum Arzt gehe, weil ich gestern eine fantastische Spanking-Session hatte oder so. Ja. Das macht einfach Schwierigkeiten, und wir haben als uns zusammengeschlossen und gesagt, wir wollen da gerne einfach auch eine Bewegung draus machen. Ich persönlich finde es einfach besonders spannend, weil in der integrativen Therapie haben wir auch diesen Begriff der Erlebnisaktivierung. Und wenn ich jetzt eben BDSM lebe und neue Erfahrungen mache, es ist dieses, ich finde die spielerische Komponente da dran eigentlich für alle besonders interessant, ja, dass man sich im Vorfeld hinsetzt und Grenzen absteckt, zu sagen, was will ich denn ausprobieren, was interessiert mich, eine Diskussion über Konsens zu führen, ja, was ich nenne es jetzt im Vanilla-Bereich, der halt nicht BDSM-lastig ist, oft gar nicht so geführt wird. Gott sei Dank jetzt immer mehr, kommt das immer mehr, aber ist noch nicht so gang und gäbe. Hingegen in einem BDSM-Bereich gibt es das einfach schon sehr viel länger und wichtig, und auch Aftercare, dass man nachher darüber spricht, was war denn gut und was war nicht so leib und was könnte man beim nächsten Mal besser machen oder will man beim nächsten Mal auf was wieder schauen etc. Ja, also das, genau, das macht so viele Möglichkeiten auf. Und für mich ist BDSM einfach eine maximale Spielwiese. Genauso, aber ich sage dann auch wieder auf der anderen Seite auch Tantra. Es geht um andere Dinge, ist auch eine absolute Spielwiese. Und damit ich einfach wählen kann, und wo es jetzt nicht nur geht wie klassisch im Porno, jetzt gibt es erst ein bisschen Blasen, dann gibt es ein bisschen Nippelzupfen und dann gibt es ein bisschen Geschlechtsverkehr ficken, ja? Sondern dass man einfach sagt, was gibt es denn sonst noch so? Was könnte man denn tun, ja?
Und wo sind die Schattierungen, die man wahrscheinlich oftmals gar nicht so wahrnimmt, wenn man eben nicht darüber redet, was uns wieder zum Thema Kommunikation bringt.
Ganz genau auch, ja. Klar, ja.
Ja.
Und auch Qualitäten von Berührungen, ja. Also es ist so unterschiedlich auch, wie bin ich denn gerade drauf, wie möchte ich berührt werden? Das kennt vielleicht eh jeder, dass manchmal ein ganz zartes Berühren super fein ist. Und wenn ich aber in einem gewissen Status auf Mind bin, State of Mind sozusagen, dann ist ein Festhalten einfach ganz was anderes wie ein Streicheln.
Man muss dazu sagen, wir sitzen hier gerade im Podcast-Studio gegenüber voneinander und streicheln uns selber und packen uns selber, aber es stimmt, du hast recht. Ja, es ist sicher, kommt es auch auf den Gemütszustand an. Ja.
Genau.
Auf die Tagesverfassung?
Ja, auch natürlich. Wonach ist mir denn heute?
Und das bringt mich zum Thema Polyamorie in einer Beziehung, beziehungsweise nicht monogame Lebensweise aus weiblicher Sicht. Wo sind da die größten Herausforderungen für Frauen? Was würdest du sagen?
Ich denke, geschichtlich betrachtet waren ja Frauen sehr lange einfach abhängig von Männern, und das ist einfach was auch generationenübergreifend, glaube ich, noch immer wirkt. Ja, also immer weniger, wir werden immer unabhängiger, und dennoch gibt es da eine Komponente, die wirkt. Und ich glaube im tiefsten meines Herzens, dass nicht monogame Lebensweisen den Frauen einfach sehr viel mehr entspricht. Und ich weiß aber, dass wahnsinnig viel Ängste dahinter stehen, ja, im Sinne von ich teile nicht oder so, oder das ist mein Mann. Und ich glaube schon, dass das eben daherkommt, was früher einfach ein Mann, ein Versorger wichtig war. Die Ehe war ja ein Vertrag. Und wenn wir sprechen von Monogamie im Normalfall, hat Monogamie ja auch bedeutet, dass es ging ja auch um das Aufteilen des Erbes.
Ja,
und
ja.
Und das galt ja doch hauptsächlich für Frauen. Und Männer hatten Mätressen, gerade die Adeligen etc.
Ja,
ja. Ja, also da wurde ja mit zweimal Maß gemessen. Und jetzt, wenn einmal das Feuer einer Frau entfacht ist, dann geht es meistens ziemlich runter.
Welche Ressourcen oder Unterstützungsmöglichkeiten empfiehlst du Frauen, die mehr über ihre sexuelle Gesundheit erfahren möchten oder über ihr sexuelles Wesen auch? Ja? Also was in ihnen steckt?
Pun intended, was in ihnen steckt.
Ja, was in ihnen ist absolut... Offensichtlich hat das unsere liebe Natascha jetzt zweideutig aufgefasst. Was in ihnen verborgen steckt.
Ich mag es einfach, wenn das Leben Spaß machen darf. Und manchmal verstehe ich Dinge absichtlich falsch, einfach um ein bisschen Spaß hineinzubringen.
Finde ich gut und kenne ich auch, ja.
Ist einfach auch eine Lebensphilosophie von mir, weil es einfach das Leben netter macht. So, zum Thema sexuelle Gesundheit ja einfach informieren. Also gerade das Gesundheitsthema finde ich einfach besonders wichtig nachzulesen, zu schauen, ob das jetzt Vorträge sind. Es gibt im Internet ja so viele Möglichkeiten, sich zu informieren und natürlich hinspüren. Bei mir selber fängt immer an, wie spürt sich denn was an, was nehme ich denn wie wahr? Und wir Frauen besonders, wir sind es ja oft gewohnt oder noch von geprägt, lieb und brav zu sein und eben unkomplizierte Mädchen. Aber nein, ich bin dafür, stärken, hinspüren, was will ich nicht, nein sagen, Grenzen ziehen, wenn mir was nicht passt, zu sagen, hey, bitte jetzt einmal langsamer.
Also das, was in der Frau steckt, quasi die Stärke, ja, die rauslassen, ist das deine Empfehlung? Also das rauslassen, die starke Frau rauslassen, kann man das so sagen?
Ich kriege mittlerweile ein bisschen eine persönliche Krise, wenn jemand von starken Frauen spricht, weil ich immer denke, was sind dann die Schwachen? Sind dann alle anderen schwach und deswegen denke ich mal, hey, ja, sind wir nicht alle starke Frauen und also.
Aber wir wurden schwach gehalten und das ist das, worauf ich hinaus will.
Wir wurden klein gehalten, nicht schwach. Weil man kann ja auch im Untergrund, wie viel Frauen konnten Dinge einfach lenken, aber auf einer anderen Ebene, vielleicht jetzt nicht über finanzielle Ressourcen, aber man kann sehr wohl, da bin ich ein Fan von Machtkompetenz.
Ja.
Wie auch Christine Bauer-Jelinek da Seminare macht, Bücher geschrieben hat etc. Ja, das heißt, ich kann natürlich auch als Frau, wenn ich jetzt nicht über Ressourcen wie Geld verfüge oder habe ich trotzdem, wir haben zum Beispiel die Gebärmacht. Ja, also, es ist ja nicht so, dass wir keine Macht gehabt hätten früher, auch nur halt auf anderen Ebenen. Ne? Oder fragt mal die Familiengerichte, wer was wo für eine Macht hat. Und was bedeutet eigentlich Macht? Ja, also,
ja. Verstehe ich. Eine Frau tut sich oftmals schwerer, einen Mann anzusprechen. Hast du das erlebt? Oder erlebst du das in deiner Praxis vielleicht auch öfter mal?
Ich glaube wieder, dass da wahnsinnig viele Prägungen mit sind. Und dann ist wieder die Frage, wie viel ist davon, was wirklich in uns steckt oder was wir, also Nurture versus Nature, ja. Also wenn man jetzt sagt, Männer sind die Jäger und die wollen gejagt, die wollen jagen und dass dann eben auch das Wild erlegt wird, beziehungsweise die Frau erlegt werden. Das ist so ein...
Ja, aber es steckt ja in unseren Genen drinnen.
Eben, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das in den Genen steckt oder ob das was Erlerntes ist. Was ich definitiv wahrnehme, ist, dass es erlernt ist, dass Frauen zu warten haben, weil auch leider, glaube ich, ist es oft immer noch so, dass wenn Frau sich nimmt, was sie möchte, oder wenn sie sagt, hey, du gefällst mir, du taugst mir, wie wär's, wollen wir nicht gemeinsam heimverschwinden, dann wird sie trotzdem abgestempelt und fällt oft nicht in das Schema Partnerin, sondern da könnte man jetzt sagen, gibt es auch...
leichte Sexualpartnerin.
Genau. Ja, es gibt so Heilige versus Hure, das ist immer wieder so ein Ding, was ihnen aufkommt. Ja. Und die Partnerinnen, die gewählt werden, eben als Partnerin, sind vielleicht nicht, also als Lebenspartnerin für Familiengründung etc., ist vielleicht nicht der gleiche Typ Frau wie den ich gerne für ein Dirty Weekend in meinem Bett haben möchte oder auch nicht im Bett.
Warum glaubst du, ist das so? Warum?
Ich glaube eben wieder, dass das auch mit Prägung zu tun hat. Was darf ich denn wollen? Wen will ich herzeigen? Ich finde auch gerade, jetzt gibt's ja viel Diskussionen auch über Body Positivity und so, und ich persönlich habe schon auch noch mitgekriegt, also diese Frauen, die schlank sind, repräsentativ, mit denen man wohin geht, die man herzeigen will, sind vielleicht ganz andere wie die ich sage, okay, wenn dann, also wer stellt sich denn schon oft hin und sagt, hey komm, ich stehe jetzt auf eine Big Beautiful Woman, ja, also darf ich das innerhalb meines Freundeskreises als Mann, kann ich damit eigentlich auch angeben, ja, also das sind ja auch Kulturgeschichten, Männer sind halt eher doch die mehr angeben, ne.
Da spielt aber dann doch oft auch Scham mit. Scham ist, glaube ich, ein Riesenthema. Wie siehst du das?
Für wen?
Für beide. Wenn der Mann sich schämt, dass er auf eine kurvige Big Woman steht, oder ist das, denkst du, einfach ein gesellschaftliches
Ich glaube, schon gesellschaftlich, Medien, das sind schon Dinge, weil es gab auch Studien, da gab es Inselvölker, das müsste ich jetzt noch einmal genauer nachlesen, aber wo zum Beispiel eben, die haben vom Prinzip her von ihrem Körperbau, haben sie eher ausladende Hüften gehabt, die Frauen größere Brüste oder so, und wie es dort begonnen haben, dass die Magazine reingeflattert sind mit den superschlanken Models oder so, haben die begonnen einfach auch Körperstörungen zu bekommen und haben sich einfach zu dick gefühlt oder was auch immer, eben diesem Schönheitsideal eben nicht zu entsprechen. Das ist ja was uns schon super lange begleitet, ja, also früher war es ja dann doch so, einiges früher, wie die Menschen noch nicht so viel zu essen hatten, war es ja ein Zeichen auch von Reichtum, einfach zu viel Kilos zu haben, weil man einfach Fett anhäufen konnte, und das konnte ein Feldarbeiter viel, viel schwieriger erreichen. Also es ist ja immer auch in Kontext und Kontinuum, zu welcher Zeit lebe ich und wo genau lebe ich, ne?
Und wir leben im 21. Jahrhundert und sind glücklich darüber, dass wir langsam eigentlich uns öffnen können, diesen Themen, sie besprechen können. Und ich bin sehr froh, dass du heute da warst, liebe Natascha, und uns doch einen Überblick gegeben hast zu den Themen, die alle eigentlich für sich auch noch sehr bedeutsam sind und für sich auch noch dezidierter besprochen werden können. Und ich hoffe, man sieht dich hier wieder mal. Und also du bist auf jeden Fall eine für mich sehr eindrucksvolle Frau. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, liebe Jenny, für die Einladung. Ich komme gerne wieder.
Das war es für heute. Wie bereits erwähnt, freue ich mich über Fragen an unsere Expertinnen oder Themenvorschläge unter podcast@erotikforum.fm. Den Erotikforum FM Podcast kannst du auf Spotify, Apple Podcasts oder deiner Lieblingsstreaming-Plattform abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal, eure Jenny.